Es ist Mittwoch, der 13. September.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und der Mann, der weiß es, denn er dreht Filme, über die Gesellschaft, die Welt redet. Er guckt mich schon mit seinen großen Funkelperlenaugen an, aber er weiß, dass ich ihn völlig zurecht lobe. Die Wannsee-Konferenz hat zuletzt mächtig für Furore gesorgt. Liebes Kind ist eine Serie, die aus dem Hause Konstantin kommt und dort ist er Produzent. Außerdem ist er ein treuer Freund der Apotheker-Familie. Da ist er quasi so eine Art, ja, was ist er da? Der komische Cousin, der komische Vetter, würde ich sagen. Fidi Oetker, herzlich willkommen.
Danke, vielen Dank. Ich bin ja hier einigermaßen durchgekommen.
Ich habe selber nicht gewusst, wo diese Reise endet. Wir sind ja beide Technik. Wir sind vielleicht jetzt nicht der, was ist das, der Technik-Freak von der Bild, ne? Aber wir sind zumindest Technik interessiert. Gestern wurde wieder mal bei Apple etwas Neues präsentiert. Tim Cook, oder wie Donald Trump ihn nennt, Tim Apple, hat die neuesten Dinge aus dem Hause Apple präsentiert. Es war wieder Zeit für eine Keynote. Das war vor 10 Jahren noch ein richtiges Highlight. Man dachte, oh, was stellt Jobs da vor? Jetzt ist das neue iPhone mittlerweile 15 draußen. Das iPhone 15, das iPhone 15 Plus, das iPhone 15 Pro Max. Und ein erstes Urteil.
One more thing.
Ja, 48 Megapixel Kamera. Also du
Gott
kannst jetzt.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Endlich kann ich mein Essen in eine High Resolution fotografieren.
Absolut. Die Kanten sind geschmeidiger geworden. Also das kennt man sonst nur, wenn man den Kindern den Toast morgens macht. Man sagt, man muss sich ganz massiv um die Kanten kümmern. Es ist im Großen und Ganzen ziemlich unverändert. Ja, die Kamera ist besser. Und was ganz, ganz wichtig ist, und da sorgt Apple für eine, ich will nicht sagen eine Revolution, aber schon lässt aufmerken, die Materialien sind nachhaltiger. Das Aluminium, das Kobalt in den Batterien,
sind
alles
jetzt
viel, viel.
Erden, oder wie?
Ja, sind nicht mehr ganz so selten. Häufigere Erden. Das ist gut und richtig und wichtig für Leute, die sich für Nachhaltigkeit interessieren. Die meisten anderen zucken enttäuscht mit den Schultern und sagen, wann kommen endlich die fucking Hologramme? Wann kommen die Glasses? Soll ich dafür jetzt auch wieder 1.100 € zahlen? Und die Antwort ist ja.
Ich finde es immer interessant beim iPhone. Man denkt ja, dass es flächendeckend jeder benutzt. Mhm. Aber ich glaube, der iPhone-Gesamtmarktanteil auf der Welt sind, glaube ich, so 20%. Da sieht man mal, in welchem Elfenbeinturm man stolzieren geht.
Ja gut, die anderen haben dann Samsung oder so. Ja. Aber das stimmt schon, ja. Und insgesamt sind die Zahlen bei Apple natürlich auch rückläufig. Also die ersten erdreisten sich mittlerweile, sich nicht jedes Jahr ein neues iPhone zu kaufen, sondern teilweise auch mal mit einem iPhone 12 rumzulaufen.
Nicht cool.
Das ist nicht in Ordnung. Das ist im Grunde genommen so ein bisschen so, als würde man so mit dem Golf 2 durch die Gegend fahren. Ne? Das ist das allerletzte. Aber Apple arbeitet natürlich daran, dagegen zu arbeiten. Also wie gesagt, bessere Kamera, also jetzt 48 Megapixel. Du kannst, sollte der Uranus eine Hautunreinheit haben, man könnte sie eigentlich mit dem iPhone fotografieren. Ansonsten gibt es das iPhone in diversen Farben, also pink, knallegelb, ich glaube, das Grün, was ich gesehen habe, das würde man als heutzutage wahrscheinlich als Salbei bezeichnen. Salbei, ganz wichtig heutzutage.
Ich glaube, es ist ein Hilferuf, wenn das Gerät gar nicht mehr so stark geändert wird, sondern eher so der Einband.
Ja, aber das ist oder? Ja genau, aber das ist jetzt das Verkaufsargument. Also du kommst dann eher mit den Farben, also wie gesagt Salbei oder auch so Long Covid, also so Leberschaden, Gelb und halt mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil du davon ausgehst, ein paar Leute werden das als Verkaufsargument sehen. Ich fürchte, für die meisten wird das nicht der Fall sein. Aber es ist schön, also man fühlt sich natürlich dann besser, wenn man 1.100 € gezahlt hat und weiß, man hat vielleicht dafür gesorgt, dass jetzt in der Mine nicht 3 Leute ums Leben dabei gekommen sind. Es hilft, es hilft.
Die Schlagzeile des Tages.
Traum-Comeback von Rudi Völler. Leidenschaftliches DFB-Team ringt Frankreich nieder, meine Damen und Herren. Ja, Sie haben richtig gehört, was NTV da berichtet. Mit Rudi Völler zur Trendwende. Im ersten Länderspiel nach der Freistellung von Bundestrainer Hansi Flick, Sie werden sich erinnern, ja, Like, wer ihn noch kennt, betreibt die deutsche Fußballnationalmannschaft Wiedergutmachung für die schlimmen Spiele der vergangenen Monate und besiegt Frankreich dank einer leidenschaftlichen Leistung. Wir haben das Spiel gestern geguckt im Glockenbachviertel in München in einem Laden, der, bevor das Spiel angefangen hat, wirklich nicht gut besetzt war, zahlenmäßig. Es fühlte sich so langsam, als das Spiel losging. Als das Spiel vorbei war, wurde applaudiert, es wurde vereinzelt. Ein Rudi Völler, es gibt nur einen Rudi Völler gesungen. Ja. Wir sind wieder wer?
Am Anfang war es Kirchentag und gegen Ende war es Coyote Ugly.
Ja, genau.
Ja. Endlich, die Flickzeiten sind vorbei.
Genau,
Die bleiernen Jahre. Wir haben ja kurz gemutmaßt, was die Bild-Zeitung titeln wird.
Ja. Wir hatten ja mehrere Tipps. Ja. Genau.
Es wird Merci Rudi.
Sehr schön.
Endlich wieder schwarz-rot-geil.
Ja, sehr gut. Merci Rudi ist natürlich toll.
Oder Rudi bleib.
Rudi, also schon flehentlich. Ich war ja bei so Sachen wie der Völlerhammer, so in bester Bildtradition. Rudi Riese natürlich oder so. Aha. Oder auf die Jahre unter Flick, nochmal so, erst Trance, dann France, sowas halt. Liberté, Egalité, DFB.
Hui.
Wir waren Trérudi oder auch so ganz klassisch deutsch Böller-Völler oder E-Völler, also Voila-Völler, ja.
Ich habe mich ja nur gefragt,
was wurde es denn dann?
Ich glaube,
Rudi Riese oder was war es?
Ja, also ich glaube, was sehr Einfaches. Also es war nicht
also die Bild-Zeitung hat dann etwas, das finde ich aber auch geil, schon bei der Hymne war alles besser, Deutschland im Rudi-Rausch.
Ja.
Ja, toll. Aber es war wirklich, also die ersten 5 Minuten des Spiels und meine, also alle, ich wollte ja sagen, liebe Dame, das kann man heutzutage so auch nicht mehr sagen, aber wir lassen es drin. Wer sich nicht allzu sehr für Fußball interessiert, der möge uns verzeihen, wir sind gleich durch damit. Ja. Aber sei schon nochmal erwähnt, die ersten 5 Minuten waren besser als die komplette WM in Katar. Ach, die haben plötzlich so befreit aufgespielt, man hat richtig gemerkt, dass sie wussten, wir werden einfach in den nächsten Monaten nie wieder auf so eine Flipchart blicken müssen und nicht so ein Jürgen Höller AWD Maschmeyer Manager-Sprech hören. Und das hat sie dazu verleitet, plötzlich mit der Hacke.
Oh, es war so
also
gut.
Es war toll. Es war also wirklich fantastisch.
Es war ein Ende des Katars, muss man wirklich sagen. Endlich mal das Ende.
Ja.
Ich war ganz besonders angetan von den, ich muss vor allen Dingen immer daran denken, was Rudi Völler 2002 geleistet hat, mit wem er Vize-Weltmeister geworden ist. Mit Carsten Ramelow und Thomas Linke und
Jens Nowotny.
Carsten Janka und wenn er mit denen, die haben ja damals nicht mal Bekannte getroffen, vorm Tor, was der jetzt aus dieser Truppe rausholt.
Wahnsinn. Könnte, ne? Also im Grunde genommen, ich sag's wie es ist, wir werden jetzt auf, es tut mir wirklich leid für Sie, sicherlich, für den Rest der Welt, aber wir werden auf Jahre Weg unschlagbar sein. Ne? Das ist natürlich völlig klar. Und wir haben ja zusammen ein Spiel geguckt, das muss man auch sagen. Wir haben beide festgestellt, wir haben mit Julian Niederrümelin zusammen das Spiel geguckt. Da im Glockenbachviertel. Ne?
Ja. Ich muss sagen, es läuft alles auf Rudi Völler zu. Es ist eigentlich alternativlos. Meinst du,
ist jetzt völlig klar? Ist auch so witzig. Ne? Ja. Vor dem Spiel haben wir wirklich spekuliert, haben gesagt, Nagelsmann für und wieder, der Totengeneral Van Gaal, wer denn sonst, Stefan Kunz und dann Rudi Völler. Er tickt von ihm her richtig. Rudi Völler, kannst du nicht, Mann, der ist also wirklich Joggingbuchse und so.
Tante Käthe
brauchst du jetzt noch keiner. Mit. So, nein. Und jetzt ist völlig klar. Natürlich Völler.
Ja.
Ja, klar.
Ja, klar.
Wer denn sonst?
Er versöhnt den Würstchengriller mit dem Hipster. Er macht den großen deutschen Vorhang wieder auf.
Deutschland aber normal.
Ja, Deutschland aber normal.
Aber wirklich,
er ist ein Umbrella-Typ. Er bringt uns alle wieder zusammen.
Das hat mich überrascht.
Amtsenthebungsverfahren. McCarthy will Ermittlungen gegen Biden. Das berichtet das ZDF. Kevin McCarthy will der Parlamentskammer ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden empfehlen. Grund sind Geschäfte seiner Familie. Also der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, der unterstützt, wir erinnern uns, ich glaube 8 Wahlgänge oder so, die Heidi Simonis des Repräsentantenhauses, unterstützt Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden. Es gebe glaubhaft ernsthafte Anschuldigung, dass Biden an illegalen Geschäften seines Sohnes beteiligt gewesen sei, sagte McCarthy am Dienstag in Washington. Also es geht um Machtmissbrauch, Verschleierung und der Korruption und sie rechtfertigen weitere Ermittlungen. Also es wird nicht dazu kommen, das ist relativ klar, denn wenn es also zu einer Amtsenthebung kommen würde, dann hätte die andere Kongresskammer, der Senat, zu entscheiden. Dort haben Bidens Demokraten die knappe Mehrheit. Also es geht jetzt unterm Strich eigentlich nur darum.
Es muss aber gar nicht dazu kommen, wenn ich das mal so reinsurfen darf.
Bitte.
Weil was die Republikaner machen wollen, altes Republican Playbook ist, man kreiert eine, auch in diesem Sinne, False Balance. Wir erinnern uns damals an die Clinton-E-Mails.
Ja.
Das tut, glaube ich, James Comey, dem FBI-Chef, bis zum heutigen Tag leid.
Er hat
Er hat es hinterher ausgeräumt, aber man muss sich vorstellen, die Leute stehen an der Wahlurne, damals bei Clinton.
Natürlich,
Und dachten sich, ach, die hat ja auch Dreck am Stecken. Mhm. Dann können wir mal Trump probieren. Und das versuchen sie jetzt wieder zu kreieren mit Joe Biden.
Genau.
Und ich muss noch eine Sache sagen.
Ein Geraune quasi.
Ja, genau.
Ja, da war so doch neu, auch irgendwas
bisschen,
so.
Bisschen Gemurmel kreieren. Und eine Sache muss man sich immer zum Verständnis von Joe Biden überlegen. Und das ist, Joe Biden hatte mal 3 Kinder. Mhm. Seine Frau ist ums Leben gekommen, zusammen mit seiner Tochter.
Ne? Ja. Genau, ja.
Noemi hieß die, glaube ich. Und dann hatte er noch den Beau Biden.
Das war
der Golden Boy. Der ist 2015 an einem Hirntumor gestorben. Das heißt, er hat nur noch Hunter.
Ja.
Und ehrlich gesagt, die schlimmsten Fehler sind ja immer die, die wir aus Liebe begehen. Ja? Und dass er den nicht komplett rigoros abschneidet, kann ich ihm als Vater durchaus nachsehen.
Absolut. Ich würde an dieser Stelle diesen Teilbereich auch mit diesen schönen Worten beenden wollen. Jetzt ist es aber nun so, dass Annalena Baerbock gerade in den USA ist und das wollen wir nicht unerwähnt lassen, denn sie macht eine kleine USA-Reise und zuvorderst hat sie sich in Texas aufgehalten und möchte natürlich nicht zuvorderst in Texas, aber in den kompletten USA und vor allen Dingen im Gespräch mit Antony Blinken, dem Außenminister, möchte sie natürlich die Bande mit den USA auch in Zukunft noch enger knüpfen. Also wirtschaftlich, sicherlich auch militärisch. Die Ministerin, ich zitiere die Süddeutsche, die Ministerin nannte als Themen die Entwicklung und Regulierung kritischer Technologien, eine Verringerung riskanter wirtschaftlicher Abhängigkeiten bis hin zum Umgang mit der globalen Klimakrise. Also die USA, von denen ja durchaus bekannt ist, dass sie sich in Zukunft wohl eher auf den Indopazifik und China und all das konzentrieren werden, da möchte man natürlich den Finger heben und sagen, pass mal auf, wir sind ja auch noch da, wir sind doch alte Freunde, ne? Kohl, Strickjacke,
ja.
George.
Ja, es ist jetzt ein Ende der Neigungs- und Gesinnungspolitik, also man wird sich mit Leuten wie Nikki Haley oder Lindsey Graham oder auch Greg Abbott, den sie da...
Den wollte ich nämlich gerade noch erwähnen, weil das ist der Gouverneur von Texas und der ist, also mehr Anti-Baerbock kann man kaum sein, also...
Ja, das ist eine interessante Person, weil der auf der einen Seite ist er natürlich in Bezug auf Abtreibungsrechte, Immigration und sowas...
Klimakrise.
Ist der furchtbar. Auf der anderen Seite muss man auch sagen... er hat damals Rick Perry beerbt, der noch schlimmer war. Und er seine Frau hat eine Latina geheiratet, die eben die erste Latina First Lady war von Texas. Er hat ein Adoptivkind, vermutlich auch deswegen, weil er im Rollstuhl sitzt. Und 1984 ist er, glaube ich, von einem Baum erschlagen
vor. Okay.
Seitdem sitzt er. Also der ist eine facettenreiche Person. Der ist jetzt nicht ein fully-fledged Republican, der nur stumpfe Thesen verbreitet.
Ja.
Und es macht total Sinn, sich mit solchen Leuten zu unterhalten. Wir brauchen ja Kontakte ins Weiße Haus und in den Senat.
So wie die CSU, als sie zu DeSantis gereist sind, war es
ja das? Gut, also die und zu Orban etc., aber wir brauchen Kontakte dahin, dass wenn der orangene Führer
und die Chance
wieder
ist ja
gewählt
nicht so
wird,
gering, dass das so kommt, dann
brauchen wir jemanden, der dem in den Arm fällt.
Ja.
Ne? Also doof ist es nicht.
Nee, doof ist es nicht. Gab ja auch international ja keine Kritik an diesem Vorhaben, sondern das ist ja wirklich, ich sehe das sogar im Sinne der Tätigkeit von Baerbock als positiv an, denn bislang war ja der öffentliche Auftritt von Baerbock in erster Linie dadurch geprägt, dass sie all den Leuten, die uns international missliebig sind, aus nachvollziehbaren Gründen, dass sie die rhetorisch in die Schranken verwiesen hat, aber selten dadurch aufgefallen ist, die berühmten Gesprächskanäle zu nutzen. Von daher ist das ja zunächst einmal gut und richtig, wenngleich da natürlich verschiedene Ideologien aufeinanderprallen. Das muss man schon auch sagen. Aber das wird sie auch gewusst haben, als sie nach Texas gereist ist.
Entzauberte Scheinriesen.
RTL-NTV-Trendbarometer, SPD fängt sich, Grüne rutschen noch tiefer. Wären jetzt Bundestagswahlen, hätte die Ampelkoalition keine Chance auf einen Regierungsauftrag, während die SPD sich leicht verbessern kann, geht es für die Grünen weiter abwärts und die FDP verharrt auf schlechten Werten. Die AfD hingegen scheint sich einzurichten auf ihrer Position als zweitstärkste Kraft im Land. Also das heißt dann faktisch, AfD 21%, CDU, CSU 27%, SPD 17%, da knallen jetzt die Korken, 1% besser, Grüne 13%, FDP 7%, Linke 4%, also da wäre der Einzug in den Bundestag, wie eigentlich auch beim letzten Mal, ja auch schon nicht mehr wirklich möglich. Ja,
interessant, weil ja. Normalerweise bei solchen Umfragewerten und auch in Bezug auf den Dissens, den es innerhalb der SPD gibt,
ja.
Früher wäre das eine Herde Katzen gewesen. Mhm. Heute stehen die da wie ein Monolith und ich glaube, es hat mit Wolfgang Schmidt zu tun.
Okay.
Mit dem Vorstopper und Intimus von Kanzler Scholz.
Also der Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt.
Genau, ja. Der hält den Laden ruhig.
Es sei denn, es geht um den Industriestrompreis, ja. Da hört man natürlich dann mal schon mal das.
Ja, aber ich meine, aber es war, gemessen an alten
absolut,
Zeiten.
Absolut.
Für einen Blick durch den Spion in die Regierungsarbeit kann ich wirklich nur die neue Stefan Lampi-Dokumentation Ernstfall Regieren am Limit empfehlen, die vor allen Dingen die Zeit behandelt, 2022, Überfall der Ukraine, wie man da drauf reagiert hat. Erstmal ist es so, von Stefan Lampi porträtiert zu werden, ist als Politiker wie von Rembrandt porträtiert zu werden. Mhm. Das ist, deswegen öffnen die sich dem auch, weil es ein großer Ritterschlag ist.
Ja.
Man merkt allen Protagonisten der drei Ampelparteien, merkt man eine große Ernsthaftigkeit an. Habeck hat ab und zu mal so den wippenden Schritt eines Schülersprechers drauf. Ja. Ja. Also zum Beispiel, es gibt eine Szene
drin. Ja, man will ja jetzt auch nicht die alte Crowd verprellen. Du musst ja aber schon so ein bisschen
aber
so.
Aber man muss sich vorstellen, also da ist eine Szene drin, wie Habeck in die Winterpause geht, in den Weihnachtsbreak und er sagt seinem Büro Tschüss und sagt so: Tschüss Büro, Tschüss. Tschüss Vorzimmer.
Tschüss Leute, Tschüss.
Also das fand ich schon interessant. Christian Lindner sieht 2022 30 Jahre älter aus als 2023.
Der wirklich aus wie Kubicki, ne?
Er sieht wirklich aus wie Kubicki. Also man kann das ja mal posten in die Shownotes.
Aber was viele Leute vermisst haben, ist die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht.
Ja.
Weil wir reden ja hier über den zitierten Ernstfall.
Ja.
Und da spielt die Verteidigungsministerin, die sie zu dem Zeitpunkt ja war, spielt eine große Rolle und die wurde von sehr vielen Leuten vermisst. Das heißt, es wurde ja Material gedreht.
Die wurde auch von ihrer Truppe vermisst in der Zeit, glaube ich. Aber, den Tag.
Mehr vermisst als die Zuschauer haben,
dass sie den allgemeine Vermissung aller Orten. Aber, aber den Feldherrnposten nimmt Olaf Scholz ein, weil er immer irgendwo steht und in die Ferne starrt.
Ja.
Also auf irgendwelchen Emporen, am Fenster oder so. Aber das Ganze immer im Cityhemd. Was die Wirkung etwas unterminiert.
Vielleicht das Deutscheste, was ich heute gehört habe. Ne? So ja. Napoleonesk in die Ferne starren, aber im Cityhemd. Es ist übrigens so, dass es hier auch einen Artikel gibt vom ZDF. Trotz Koalitionsstreit, Studie, Ampel setzt bereits viele Vorhaben um. Also es gibt eine Analyse der Bertelsmann Stiftung zusammen mit der Universität Trier und der Denkfabrik Das Progressive Zentrum. So, und es gibt eine Studie und eine dazu durchgeführte repräsentative Umfrage. Und laut der Studie, ich kann das Wort Studie nicht sagen, ohne in alte Muster zu verfallen, sehen Sie es mir nach. Es ist so, dass die Ampel zur Halbzeit bereits 38% ihrer 453 Koalitionsversprechen vollständig oder teilweise eingelöst hat. Weitere 12% befinden sich im, Zitat, Prozess ihrer Erfüllung, wie es in der Untersuchung heißt. 14% seien substanziell angegangen. Das ist ja nun keine schlechte Halbzeitbilanz.
Überhaupt nicht. Also wenn ich mal in Erinnerung rufen darf, ne? Wir haben die Mindestlohnerhöhung, damit haben wir angefangen. Ausgleich, kalte Progression, Pflegebonus, Abschaffung, EEG-Umlage, auch in Bezug auf der Bewerbung von Abtreibung und sowas.
Ja.
Gerade am Anfang, also der Anfangsbeat war gar nicht verkehrt.
Aber trotzdem bleibt am Ende etwas anderes hängen. Also du hast eine große Unzufriedenheit, du hast schlechte Stimmung, der Ampel wird mehrheitlich eine schlechte Performance attestiert.
Ja.
Daran kannst du natürlich auch überdeutlich sehen, was Kommunikation letzten Endes bedeutet. Dann hast du parallel diese eben schon zitierten Umfrageergebnisse. Du hast ein stabiles Hoch, ein Hochplateau der AfD, 21%. Die Grünen, die ihrerseits wiederum weiter abgesackt sind. Das spricht ja eine gewisse Sprache der Unzufriedenheit. Also die Grünen stehen ja exemplarisch, würde ich mal sagen, für den Willen zum Wandel unter Erduldung größtmöglicher Schmerzen. Und ja, da ist dann auf der anderen Seite die AfD, die genau für das Gegenteilige steht, nämlich für das zurück zum Alten. Das lief doch alles irgendwie ganz gut. Und das, während sich die Ampelkoalition, wenn man versucht, es objektiv zu betrachten, sich in einer Phase befindet, in der im Grunde genommen dieses komplette Land wie so eine marode Brücke auf der A45 saniert werden muss. Also man könnte ja jetzt mal so spontan sagen, dieses Land hat 50 Jahre von der Substanz gelebt und muss jetzt von Grund auf saniert werden. Und genau in dieser Situation befindet sich die Ampelkoalition. Damit will ich nicht sagen, weil das ist ja auch immer so ein klassischer Reflex, 16 Jahre CDU. Irgendwann kann man sich ja als Ampelkoalitionsvertreter auch nicht immer auf die 16 Jahre CDU berufen. Irgendwann muss man auch mal sagen, okay, wir sind jetzt auch seit 2 Jahren dran. Aber die Aufgaben sind gewaltig. Und die Unzufriedenheit auch.
Ja, und das ist natürlich im Moment ist das Narrativ, gerade in Bezug auf Ökologie, Wandel muss man sich leisten können. Mhm. Und wir können ihn uns im Moment nicht leisten.
Ja.
Wenn die Wirtschaft um 0,4% schrumpft und überall anders wächst.
Genau.
Das ist das, was die Menschen im Moment so empfinden, ist auch nicht ganz falsch.
Gewinner des Tages.
BR-Bayern-Trend, freie Wähler steigen in Umfrage immer höher. Das berichtet der Bayerische Rundfunk. Am 8. Oktober wählt Bayern einen neuen Landtag. Umfragen sind zwar keine Wahlprognosen, dennoch können sie ein Indiz sein, wo die Reise für die Parteien hingeht. Und das wird man bei der Partei rund um Hupsi Aiwanger gerne hören, denn die Freien Wähler liegen derzeit bei 17%. Das sind 5 Prozentpunkte mehr als beim letzten Bayern-Trend im Mai. Und nur zum Vergleich, bei der letzten Landtagswahl 2018 zogen die Freien Wähler mit 11,6% ins Maximilianeum. So heißt das nämlich in Bayern ein. Die CSU hingegen, das zitiere ich auch gerne, muss federn lassen, verliert gegenüber dem letzten Bayern-Trend 3 Prozentpunkte und landet bei nur noch 36%. Wir erinnern uns, 37,2% waren 2018 für die CSU ein verheerend schlechtes Ergebnis und jetzt liegen sie bei 36. Das ist klar, das ist jetzt nicht das Wahlergebnis, nur eine Umfrage. Ja. Aber übrigens, kurze Side-Note, bevor du reagierst, Fidi, ich finde es natürlich sehr lustig, dass über so etwas jemand mit dem Nachnamen Kain, also Alexander Kain. Mhm. Und also ausgerechnet Kain berichtet über den Abel der beiden Aiwanger Brüder. Ist das nicht toll?
Also die Causa Aiwanger, ich weiß nicht, ob sie in Gänze ausgestanden ist, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Nummer noch nicht zu Ende recherchiert ist. Eigentlich muss es doch den diversen Edel.
Söder hat ja einen Startschuss gegeben, hat gesagt, da darf jetzt nichts mehr dazukommen. Und im Grunde war ein komplettes Dorf, war angehalten, jetzt mal nachzugucken.
Ja, aber also ich frage mich, der Mann, die Unschuldsvermutung gilt, aber glaubt irgendjemand, dass Hubert Avenger dieses Flugblatt nicht geschrieben hat?
Nee, eigentlich wenig.
Na, ne? Man muss immer fragen, also er hat ja in regelmäßigen Abständen bei seinem ehemaligen Lehrer nachgefragt, ob er dieses Flugblatt publizieren möchte. Und sein Dementi erinnert mich sehr an Monty Python-Sketche. Also wenn jemand sagt, seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte kein Antisemit. Also, dass das noch auf keinem T-Shirt steht, wundert mich.
Da würde ich jetzt mal bei dem ein oder anderen Melanie-Müller-Konzert vielleicht nochmal nachhalten. Aber das Interessante ist ja, es gibt ja diverse Umfragen und da ist ja zu erkennen, dass die meisten glauben, dass das Pamphlet, dass das aus seiner Feder bzw. aus seiner Schreibmaschine stammt. Und trotzdem haben sie gesagt, trotzdem fanden sie es richtig, dass er im Amt geblieben ist. Also, erleben wir ja, dass das eine Thema von dem anderen überschrieben wird. Also der Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Flugblattes plus der ursprüngliche Text in der Süddeutschen Zeitung haben ja eine Stimmung befeuert, die da lautet, wenn jemand sich gegen die Regierung stellt, dann machen die Medien mit ein paar Linken, in dem Falle der Lehrer oder so, dann graben die so lange, bis die unseren Hupsi, manche würden jetzt sagen, quasi so ein bisschen so den Bauern-Trump aus Niederbayern, bis sie den niedergemacht haben. Also das ist im Grunde genommen das ist so ein bisschen die Trumpsche Schablone, die legt man jetzt auf Niederbayern an. Und dieses ganze Thema Antisemitismus spielt in dem Zusammenhang kaum noch eine Rolle, denn das andere Thema, was da verhandelt wird und was letzten Endes auch dazu führt, dass die Freien Wähler immer weiter klettern, ist, da ist einer, der stellt sich gegen die Regierung, der ist auch nicht erklärt rechtsradikal, sondern der hat ein paar Punkte, die man vielleicht sogar noch unterschreiben würde, auch als in Anführungsstrichen Normalbürger. Und kaum wird der mächtig, wollen die den mit allen Mitteln kleinkriegen. Und selbst wenn sie ihm so olle Kamellen, jetzt paraphrasiert, vorsetzen, die 30 Jahre alt sind. Und die Medien machen natürlich wieder mit, nur, weil die sind ja auch alle links.
Nur muss man sagen, lasse graben, wenn da nichts ist, können die Leute lange graben. Es ist ja keiner in der Zeitmaschine zurückgereist, 35 Jahre zurück von der grünen, liberal, sozialdemokratischen, versifften Medienlandschaft und hat seinem Bruder oder ihm die Hand geführt bei diesem Flugblatt. Ja. Also man muss auch sagen, der Beweis der Rechtsradikalität oder auch der Autorenschaft des Flugblatts ist nicht erbracht. Das muss man sagen. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Ja.
Aber er hat danach auch Aktionen gebracht, die für mich auch Stirnrunzeln hervorheben. Ja. Also 2016 ist er eben aufgetaucht mit 31 Flüchtlingen aus Bayern in einem Bus, Flüchtlinge aus Syrien, und hat die sozusagen vors Kanzleramt gebracht, um zu sagen, bis hierhin und nicht weiter.
Ja, wie so eine, also man kann es auch, glaube ich, ganz hart sagen, wie so eine Mistkarre, ne? So wie sie es, so, also da in dieser Denke, ja, dass das nur klar ist, so hat sich's angefühlt, dass man das ablädt.
Ja, kann man
so
sich ja auch fragen, halt, was man dann mit diesen Syrern macht, wie so der emotionale Haushalt von denen ist, wenn man für sowas benutzt wird.
Ja.
Ne? Also das ist ja nicht so, als hätte der sich die ganze Zeit in der Mitte bewegt, Herr Aiwanger. Aber ich bin mal gespannt, ob die Sache ausgestanden ist.
Gucken mal, wer da spricht.
Mehr Wien statt Berlin. Söder fordert Deutschland-Pakt zur Reduzierung der Migration. Das berichtet der Tagesspiegel. Bayern fordert wegen der stark gestiegenen Zahl von Asylanträgen vom Bund eine neue Strategie zur Begrenzung der Migration. Wir brauchen einen Deutschland-Pakt gegen unkontrollierte Zuwanderung, sagte CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag nach einem Treffen mit Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer in München. Es brauche in der Migrationspolitik mehr, schauen Sie, wir brauchen mehr Wien statt Berlin, um die Zahlen zu senken und damit die Kommunen bei der Aufnahme nicht weiter überfordert. Und damit die Kommunen bei der Aufnahme nicht weiter überfordert würden. Okay, da sei es um. So steht's hier. Zunächst einmal festgestellt, was ist das für ein bizarrer Berlin-Hass seitens der Unionsgranaten? Also wir erinnern uns an Friedrich Merz. Meine Damen und Herren, Killermoos, nicht Berlin-Kreuzberg, sondern Killermoos ist Deutschland. Also eine Kirmes in Bayern ist Deutschland. Und jetzt halt eben, schauen Sie, wir brauchen mehr Wien statt Berlin. Also immer wieder Berlin als so eine Art grünes, unkontrolliertes, chaotisches Soziotop mit einem Migrationsanteil, der jeden guten Deutschen erschaudern lässt. So, das ist ja so der.
Söder hat einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Das letzte Mal, als er wirklich in Berlin sozusagen was zu reißen hatte, da hat ihn Schäuble noch in Senke gestellt, zusammen mit Bouffier, und er durfte nicht Kanzler werden. Das lebt da jetzt langsam aus.
Aber es ist interessant, dass der Sound sich auch nochmal verändert hat. Also Olaf Scholz hat ja der Opposition und dem Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentin, übrigens auch der SPD, die haben ja auch nicht alle nur Bock auf ihn, ja den Deutschlandpakt vorgeschlagen. Daraufhin hat Friedrich Merz gesagt, gute Idee, Deutschlandpakt, toll, lassen Sie uns doch zunächst einmal über die illegale Migration. Also das Thema illegale Migration ist mit Sicherheit ein Thema, um das sich auch unsere Innenministerin Nancy Faeser kümmern muss, ist ja völlig klar, ne? Kontrollierte Zuwanderung, pipapo, absolut wichtiges Thema für alle, nicht nur für CDU-Sympathisanten. Aber der Sound ist natürlich extrem fokussiert auf dieses Thema. Also du hörst CDU, CSU-seitig momentan fast nur noch illegale Migration, kontrollierte Zuwanderung. Wann stoppen Sie das? Also es ist ersichtlich, dass man sich darauf jetzt fokussiert. Deutschlandpakt gegen...
Ich bitte dich, der Ministerpräsident Söder sitzt da, sieht am Nebentisch Herrn Aiwanger, der auf einmal plus 5% kriegt, der im Ruch steht, dieses Flugblatt geschrieben zu haben, ein rechtsradikales Flugblatt. Da muss man zumindest sagen, Wien statt Berlin, weil das am Nebentisch, wie du kennst es selbst, man isst einen Quinoa-Salat, also ich kenn's nicht, aber du isst einen Quinoa-Salat und links da daneben kommt irgendwie ein Cheeseburger, ne? Da, ja. Da zieht man nach.
Ja. Aber Söder, das ist schon interessant, weil etwas, was da passiert ist, natürlich, da wird das Segel gehisst. Jetzt segelt er schon wieder sehr hart am Wind, ja, Richtung Asyltourismus. Ja. Also Bäume umarmen ist vorbei.
Wahnsinn.
Und das finde ich bei Söder halt wirklich so spannend. Er ist ja zweifelsohne eine wahnsinnig unterhaltsame Figur. Also wenn du siehst, Söder ist irgendwo zu Gast, dann schaltet man gern ein, so, weil das ist so ein bisschen der Joe Gerner der Bundespolitik. Aber, wobei ist er nicht mal Bundespolitik, ist er Landespolitik. Eine Regionalmacht, hätte man früher gesagt.
Bevor
man,
oh, das hat uns schon mal was eingebrockt.
Also bevor man wusste, was das für Folgen hat.
Ja, ja.
Aber der Mann ist natürlich null zuverlässig. Du weißt halt, wenn der politische Wind sich dreht, ist er der allerletzte, auf den du dich verlassen kannst. Ich meine, da hat zuletzt auf Friedrich Merz festgestellt, als er in Bayern als Redner vor ihm war. Das ist schon faszinierend. Das ist schon faszinierend.
Das Kleingedruckte.
Ministeriumssprecher, rund 5200 Tote nach Unwettern in Libyen. Das berichtet die Tagesschau. In Libyen wird das Ausmaß der Unwetterkatastrophe immer deutlicher. Laut einem Ministeriumssprecher kamen 5200 Menschen durch die Überschwemmung ums Leben. Das Rote Kreuz spricht von 10.000 Vermissten. Und das ist natürlich der aktuelle Stand. Wir dürfen oder wir müssen davon ausgehen, dass es mittlerweile mehr Todesopfer und auch mehr Vermisste geben wird. Die Katastrophe ist verheerend. Und wir befinden uns in einer Situation, in der der anteilnehmende Westen in diesem Falle gar nicht mehr weiß, wo er seine Anteilnahme hin jetzt am besten verteilt. Also wir haben gerade eben die schweren Erdbeben in Marokko, jetzt haben wir Libyen. Die nächsten Katastrophen, Wetterphänomene, Naturkatastrophen, nenn es wie du willst, die stehen noch aus. Und wir sitzen ratlos daneben und ziehen welche Schlüsse daraus.
Ja, was mich vor allen Dingen betroffen macht, ist, dass man natürlich auch gar nicht weiß, wie man genau einwirken kann, weil es in Libyen seit dem Sturz von Gaddafi 2011 gibt es ja zwei konkurrierende Regierungen, im Westen und im Osten des Landes. Und dieses wunderbare Land ist zum Spielball geworden. Ja. Das haben wir schon häufiger gesehen, dass eine Nachwirkung des arabischen Frühlings, den wir ja in keiner Weise irgendwie verteufeln, dass es ihn gab, aber es ist wahnsinnig schwer in einem Land ohne wirklich Regierung. Es gibt eine anerkannte Regierung auch von der UN, aber die ist eben in weiten Teilen, der, ich glaube, es sind 6 bis 7 Millionen Menschen, die da leben, ist die nicht anerkannt. Und das ist einfach wahnsinnig schwer, da eine Struktur zu schaffen oder den Menschen zu helfen. Also das ist, es tut mir wahnsinnig leid, was dort passiert.
Die gute Tat des Tages.
Lauterbach will doch noch 100 Millionen für Long-Covid-Forschung. Das meldet die Wirtschaftswoche. Der Gesundheitsminister will deutlich mehr Geld als geplant für die Long-Covid-Forschung bereitstellen. Es gebe immer noch keine Therapie für die Geschädigten, betonen Experten. Das müsse sich ändern. Ja, also er hat wohl gesagt, bisher sind nur oder seien nur 40 Millionen Euro zur Verfügung. Und die Opposition, die hatte dem SPD-Politiker, also Karl Lauterbach, vorgeworfen, 200 Millionen Euro anzukündigen, aber nur den geringeren Betrag durchgesetzt zu haben. Also Lauterbach will 100 Millionen für die Long-Covid-Forschung. So, wir wissen jetzt, wie eng Christian Lindner, der Finanzminister, den Gürtel schnallen will. Und in der Situation sagt Karl Lauterbach, also 100 Millionen für Long-Covid. Also,
ja, also
ist das mehrheitsfähig?
Das weiß ich nicht, aber der Bundeshaushalt sind, glaube ich, 476 Milliarden.
Mhm.
Da könnten 100 Millionen noch drin sein.
Ja.
Und man muss auch ganz klar sagen, ich habe Bekannte und Freunde, die an Long-Covid leiden. Und im Moment umweht diese Krankheit so ein gewisser Ogu, als wäre es eine psychische Krankheit. Manche sagen auch,
ja, manche sagen, das ist so eine Art, wie soll man sagen, Äquivalent oder Synonym für 3-Tage-Woche. So,
ja,
also so Kurzarbeit. So,
Dimido, dass man sagt, Dimido, ne?
Ist ja, das Dimido, mal, ja.
Genau, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Aber das ist es nicht.
Mhm.
Weil Leute, die,
ja,
von denen ich auch weiß, dass sie 5-10%
in der Gesellschaft.
Also das, Leute, von denen ich weiß, dass sie enorm leistungsbereit sind, haben richtig zu knapsen an dieser Krankheit. Es ist einfach eine physische Krankheit.
Ja, und wie gesagt, bei 5-10% in der Gesellschaft, ich will jetzt nicht sagen Tendenz steigend, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da noch mal ein paar dazukommen, weil Corona, wie wir alle wissen, ist ja nicht aus unserer Welt verschwunden. Es ist schon durchaus sinnvoll, in dieses Geld zu investieren. 100 Millionen, wie du richtigerweise sagst, ist gemessen an dem, was es sonst noch an Projekten gibt, jetzt nicht viel Geld. Die Frage ist trotzdem, ist Lindner bereit, die Kohle rauszurücken? Weil gerade auf FDP-Seiten habe ich immer sehr skeptisch, ob man da sagt, pass mal auf, das ist ja irgendwie auch, also Leute, mal Long-Covid, also bitte.
Ja, aber Karl Lauterbach kann man ja nichts abschlagen. Wo ich zu einer besonderen Wolte dieses Podcasts
Oha, komme. Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe für dich ein Karl Lauterbach-Quiz
vorbereitet. Oh nein.
Das ist, glaube ich, das erste Karl Lauterbach-Quiz aller Zeiten.
Sie hören das Karl Lauterbach-Quiz. Gehostet von Video Edgar.
Das erste seiner
Hit me.
Art. Das erste seiner Art.
Erste seiner Art.
Ich sage dir 4 Fakten über Karl Lauterbach und du sagst mir.
Ich habe sie alle gebumst, da können sie mir jeden Namen nennen.
Und du sagst
mir. Also kannst du Playboy einmal durchflippen, wirklich.
Und du sagst mir, was falsch ist. Fakt Nummer 1.
Ja.
Karl Lauterbach ist Pesketarier.
Mhm.
Fakt Nummer 2. Karl Lauterbach hat ein Kind mit der Chefredakteurin der Taz. Fakt Nummer 3. Karl Lauterbach war früher in der CDU. Oder Fakt Nummer 4. Karl Lauterbach ist bekennender Fan der Band Santiano.
Oh mein Gott. Also da mit dem Kind stimmt, weil ich bin so fruchtbar. Also ich werd Sex von Pandas vorgeführt als Video, damit sie mal wieder ans Knattern kommen. Also Santiano, also ich schwanke zwischen Santiano und der CDU.
Mhm.
Also jetzt in dem Quiz.
Viele Leute schwanken zwischen Santiano und der
ich musste
CDU.
So lachen.
Zum Beispiel Daniel Günther.
Ich musste so lachen, weil du sagst gerade, Daniel Günther übrigens, der einer der populärsten CDU-Politiker in dieser Umfrage. Ja. Neben Henrik Wüst und schauen Sie, Markus Söder. Side Note, habe im Dossier nochmal über Ralf Stegner gelesen, der am Montag bei NTV bei mir zu Gast war. Liebe Grüße. Merkmale, er ist HSV-Fan, Skatspieler und Tatort-Fan. Wo ich dachte, it doesn't get more German than that.
Nein.
Oder? Toll. Nee. So, Karl Lauterbach, ich war nie in der CDU, das weiß ich weit vor mir. Da bin ich nie gewesen. Und?
Doch war er.
Wirklich?
Ja!
Wirklich? Dann ist er kein Santiano-Fan.
Der kommt aus einem sehr katholisch-christlichen Umfeld.
Ach, du leck mir am Arsch. Das ist
der war da drin? Nee, es ist Santiano.
Ja, gut.
Er ist einer der 4 Deutschen, die kein Santiano-Fan
sind. Wahnsinn. Also, Olaf Scholz sah ja aus wie der Frontmann von Santiano mit der Augenklappe. Die hat er auch nicht mehr. Aber gut. Toll.
Das ist sie jetzt. Die Wende.
Schröder und Lafontaine nähern sich wieder an. Das berichtet die SZ, ich wollte schon SPD sagen, was als Männerfreundschaft begann, wurde zur Feindschaft. Vor mehr als 24 Jahren überwarfen sich die beiden Sozialdemokraten und jetzt könnte mit Lieber Özgür ein neues Kapitel beginnen. Es gab wohl einen Brief, ja, Gerhard Schröder hat eine Art offenen Brief. Genau, eine Schröder-Note im Stern. So, genau, und natürlich in dem Magazin als Geburtstagsgruß. Lieber Özgür, weil Oskar Lafontaine hat jetzt demnächst Geburtstag. Lieber Özgür, du bist wieder einmal schneller als ich. Am 16. September dieses Jahres wirst du 80 Jahre alt und ich erst am 7. April nächsten Jahres, ne? Zu deinem 80. Geburtstag gratuliere ich dir sehr herzlich. Der Altkanzler fährt demnach fort, 80 Jahre alt zu werden, ist gewissen Grund, ne? Wollen wir sagen, alte Reibereien Geschichte werden zu lassen. Er beendet die Gratulation mit beste Grüße, dein Gerd. Also es ist wirklich so der Hauch von Mid-90s, der da durchweht, oder?
Toll. Ja, aber ich sag dir was. Ich hatte einen anderen Gedanken, als ich das gelesen habe.
Ja.
Also, vor dem Hintergrund, dass Herrn Lafontaines Frau gerade unter Umständen eine neue Partei gründet, eine neue Bewegung.
Ja.
Wen könnte man denn dafür mobilisieren?
Ach, hör auf, ehrlich? Meinst du, er bewirbt sich da?
Also, Schröder ist ja ein bisschen durchs Raster der Zivilgesellschaft gefallen.
Eindruck hatte ich
Mainstream
auch.
Ist er jetzt nicht mehr der Gas-Gerd. Aber ich glaube, der könnte immer noch Stimmen ziehen.
Ach, das war so eine Art Bewerbungsschreiben?
Will's sehen.
Ja, spannend.
Da braut sich was zusammen im Saarland.
Meinst du, der versucht sich, aber ist ja wirklich perfide, versucht sich über den alten Laffo an Sarah ranzumachen, ne?
Ja, also.
mein Gott, pass mal auf, da über den steige ich noch drüber und dann sind wir aber bald hier. Ist ja Däubel, also toll, die Putin-Twins. Alles ist toll.
Endgültig zu weit gegangen.
Da müssen wir noch drüber sprechen. Wir sind schon so spät, aber das müssen wir noch sprechen. Also, neues Netflix-Psycho-Highlight, Liebes Kind, ist so verstörend, dass 2 Stars nicht erfahren durften, worum es wirklich geht. Das berichtet Moviepilot, die legendäre Seite, gegründet von unserem Buddy Tobi Baukage. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Grüße.
Der Netflix-Thriller Liebes Kind erzählt von Entführung, Missbrauch und psychischem Terror. Das Kreativduo hinter der Serie erklärt im Interview, wie man einen Psycho-Thriller mit Kindern dreht, ohne sie für immer zu traumatisieren. Also kurze Beschreibung: einer jungen Frau gelingt nach Jahren die Flucht aus der Gefangenschaft eines Psychopathen. Mit zwei Kindern lebte sie in einem abgeriegelten Haus, in dem sie unter strengen Regeln heile Familie spielen musste. Doch schnell stellt sich heraus, der Terror ist noch lange nicht vorbei. Und wie der Serientitel schon verrät, spielen Kinder dabei eine wichtige Rolle. Ich habe mehrere Rezensionen gelesen, unter anderem eine im Rolling Stone, wenn ich mich nicht irre. Und der Tenor war: es ist alles toll, Drehbuch gut, Darsteller gut, Regie fantastisch, und doch, ich will so etwas nicht mögen.
Ja.
Ist es ein Feedback, das du häufiger bekommst, weil das Thema Familie im Keller, also so Fritzelesk, irgendwo zwischen Priklopil und Fritzel, das ist natürlich schon harter Stoff.
Ja, aber das, das ist vereinzeltes Feedback. Eigentlich ja. Ist es, ich bin ja froh, dass
aber
du mich darauf
ansprichst,
ich bin
große,
ja total
aber selbst perplex, das ist ja eine große Anerkennung, ja. Zu sagen, ich erkenne an, dass das alles gut ist, aber ich wehre mich in meinem tiefsten Inneren. Das ist ja eine große Emotion.
Ja, ohne Frage. Das ist, was man immer wieder herausstellen muss bei dieser ganzen Geschichte, ist, dass wir haben ja mit Kindern gedreht,
ja.
Aber das Kindeswohlstand da wirklich über allem.
Kann man das immer wahren bei einer
solchen
Produktion? Ja, das kann
man wahren. Also wir waren ja sozusagen ein Kleeblatt, das die Serie gemacht hat. Isabel Kleefeld, Julian Pörksen, Tom Spieß und ich. Und die Regisseuren Isabel Kleefeld und Julian Pörksen haben zum Beispiel was Tolles gemacht. Die haben ein Drehbuch geschrieben, ein anderes Drehbuch für die Kinder als für die Erwachsenen.
Ach, okay.
Ja, ja. Das heißt, dass man da diese ganzen psychologischen Terror rausnimmt so. Das war eine spielerische Atmosphäre am Set. Und es gibt solche Beispiele wie, wenn eine Leiche mit einem Kinderdarsteller in einem Raum ist, dann haben wir erst die Leiche gedreht und dann den Kinderdarsteller und das dann im CGI zusammengefügt.
Okay, okay.
Also dazu hast du psychologische Betreuung und so. Allen Menschen, denen es dünn durch die Rippen geht, wenn die Serie gehen, das muss nicht so sein. Wir haben niemanden geschädigt.
Okay, und das Ding ist ja, ich glaube, so viel kann man schon sagen, ist auf jeden Fall sehr erfolgreich. Es läuft seit dem 7. September.
Ich darf sagen, es läuft wie ein Bluter im Mittelalter. hat mir einen Freund getextet. Nein, wir sind sehr froh. Es wird angenommen.
Es sind 6 Teile, ne?
Ja.
6 Teile, oh wow. Okay. Sehr gut. Dann wissen Sie ja alle, was Sie zu tun haben. Es wird jetzt ja sowieso langsam dunkel, ne? Also das ist jetzt genau die richtige Zeit. Und
Nachdem die grausamen Länderspiele vorbei sind,
so.
Ist das jetzt der einzige Horror, der uns bleibt.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Komm, das machen wir noch zum Schluss. Schurkengipfel mit Putin, Kim Jong-un in Russland eingetroffen. Das berichtet unverkennbar die Bild. Das Treffen der Schurken rückt näher. Der Zug mit dem nordkoreanischen Despoten Kim Jong-un an Bord hat nach Angaben von Moskau Russland erreicht, wo ein Treffen zwischen Kim und dem russischen Diktator Putin geplant ist. Jetzt ist er endlich angekommen in diesem gewaltigen Zug, der so riesig ist, dass das Ding, glaube ich, nur irgendwie 90 km/h fahren kann. Also muss unglaublich schwer sein. Das kennt man natürlich sonst nur von den AMGs auf dem Kudamm.
Ich kann es aber total nachvollziehen, weil ich glaube, wie es passiert ist, ich glaube, Kim Jong-un hat sich überlegt zu fliegen. Und dann hat er sich das Flugzeug von Prigozhin angeguckt. Und dann hat er nochmal gesagt, fuck it, ab in den Interregio.
Ja.
Also das ist, ich würde auch einen Zug nehmen.
Du, wäre er mit der Deutschen Bahn gefahren, dann müssten wir jetzt auch nicht mehr sagen, dass er nach Den Haag muss. Dann hätte er im Grunde genommen die Strafe schon rollenderweise hinter sich. Er hat seinen eigenen Zug, gepanzerter Luxuszug, den hat sein Vater schon benutzt. 21 kugelsichere Waggons, pinkfarbene Ledersessel, Konferenzräume und begleitet von einem Helikopter. Also das ist normalerweise eine Folge damals MTV Cribs. Also mit sowas ist 50 Cent früher gereist.
Ja.
Toll, dass er jetzt.
Ja, und es gibt ja auch einen Lustabteil mit irgendwie.
Die Lustbrigade.
Entschuldige.
Ja, natürlich.
Mit diversen Konkubinen. Da habe ich letztens einen Witz gehört. Wie heißt die Ex-Freundin von Kim Jong-un? Kam Jung um.
Oh Gott, oh Alter. Gottes Willen. Aber toll, ne? Also mit den Konferenzräumen, Büros, mit Satellitenfernsehen, eine Bordküche. Also fantastisch.
Ja.
Aber so wie auch mit der Lustbrigade, also so wie Kim Jong-un lebt, fängt er demnächst an, mit Fußbällen auf Schildkröten zu schießen. Da muss man wirklich aufpassen. Ne?
Ich finde das Interessanteste, dass seine Stuhlgänge, also dass er so ein eigenes Abteil hat, wo seine Überbleibsel, ja, Exkremente und sowas eingesammelt werden. Also
Kim Jong-Unrat quasi.
ich meine, beim amerikanischen Präsidenten ist der Typ mit den Nuklearcodes, das ist ja der Football.
Ja.
Wie nennt man denn die Fäkalkassette von Kim Jong-Un?
Die Fäkalkassette. Oh Gott, ist das schrecklich. Aber die Fäkalkassette finde ich natürlich toll. Ja, wir wissen es auch nicht. Also wir können aber, glaube ich, bilanzieren, für Putin läuft es jetzt gerade so halb gut. Also wenn du jetzt so ein Treffen, dieser Wirtschaftsgipfel in Vladivostok ist ja auch eher so ein bisschen das Feierfestival unter den Wirtschaftsgipfeln. Ja. Also kommt dann so Laos und so. Also alle anderen sind nicht mehr da. Das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, das ist so wie die Ammerpartys heute. Also wo nicht mehr so wie in den späten 90ern, sondern heute ist dann da irgendwie, ich weiß nicht, wer dann da so auftaucht. Wahrscheinlich irgendwie Mark Terenzi und Verena Kehrt. Also es ist alles nicht so, auch irgendwie. Also Putin hatte auch schon bessere Tage, muss man sagen.
Ja, es ist so ein bisschen wie wenn, es ist nicht Giovanni Zarella, sondern Fernsehgarteneinladung.
Ja, vielleicht muss ich weiß nicht, inwieweit Rudi Völler da helfen kann.
Aber immer, in allem.
Immer, er kann in allem helfen. Jetzt bleibt uns nur noch zu gratulieren an dieser Stelle und zwar nachträglich Hanna Marahiel, dem Kopf und dem Herzen dieser Produktion. Die hatte nämlich gestern Geburtstag, der 27., wenn ich mich nicht irre. Sie ist auch gerade wieder in Deutschland angekommen. Sie ist umgezogen, sie ist zurück nach Deutschland gezogen. Da hat Rudi Völler ihr auch ein schönes Willkommensgeschenk bereitet. Wir gratulieren ganz herzlich Jakob Lund zur Nominierung zum Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Bestes Buch für Wer stiehlt mir die Show?
Super.
Und wir gratulieren ganz herzlich Jasmin Embarek zu ihrem Buch Protest, ein Essay, eine augenzwinkernde Streitstift. Lass uns drin. Streitschrift ist das Wort. Ne? Vidi, hast du noch was zu ergänzen?
Nix. Außer das Rudi wird's richten.
Rudi, es gibt nur einen Rudi Völler. Vielen Dank, mach's gut, bis denn. Ciao.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.